Hi, ich bin Nikolas.
Und ich bin Andreas.
Kennt ihr diese Stimme noch?
Quite a lot of investors has invested.
Viele Anleger haben alles verloren, was sie hatten.
Everything.
Das ist Lars Olofsson, ein schwedischer Anwalt, mit dem wir für Cannabis Cowboys gesprochen haben. Sein Plan war, das Geld der betrogenen Anleger mit innovativen Sammelklagen zurückzuholen. Über ihn haben wir heute spannende Neuigkeiten zu berichten. Dazu gleich mehr.
Zuletzt hatten wir uns ja im April mit einem Update gemeldet. Damals wurden bei einem international koordinierten Polizeieinsatz zahlreiche Mitarbeiter und Hintermänner von Juicy Fields verhaftet.
Am liebsten würden wir euch heute Neuigkeiten zum Stand der Ermittlungen verkünden und natürlich zur Frage, wann Anklage erhoben wird.
Doch leider dauert das noch. Die Staatsanwaltschaften in Berlin und Madrid halten sich derzeit bedeckt und sind offenbar sehr damit beschäftigt, das Material auszuwerten, das bei der Razzia beschlagnahmt wurde.
Und doch gibt es Neuigkeiten. Eine Gruppe von europäischen Investigativjournalisten aus verschiedenen Ländern hat sich den Juicy Fields Kosmos mal genauer angeschaut und die Ergebnisse in den vergangenen Tagen veröffentlicht.
In Dänemark beim TV- und Radiosender DR.
In Schweden war die Zeitung Svenska Dagbladet beteiligt.
In Österreich die Zeitung Der Standard.
Und in Deutschland das Magazin Der Spiegel, die Internetplattform korrektiv.org und der TV-Sender ZDF.
Wir als Autoren der Cannabis Cowboys waren natürlich super gespannt, was durch die geballte Recherchepower noch alles ans Licht kommen würde.
Und klar, wir waren auch ein bisschen nervös. Schließlich ist seit der 8. Folge von Cannabis Cowboys mehr als ein Jahr vergangen. Würde unsere Geschichte nach all dem noch haltbar sein?
Um es kurz zu machen, ja. Die Geschichte von Cannabis Cowboys ist weiterhin gültig und wird von den neuen Recherchen sogar noch bestätigt. Was uns natürlich sehr freut.
Ebenso freut uns aber, dass die Kollegen einiges herausgefunden haben, das die Juicy Fields Saga noch spannender macht als ohnehin schon.
Da ist zum Beispiel die Frage nach dem Boss von Juicy Fields. Wer hat sich das Ganze ausgedacht? Wer hat im Hintergrund die Fäden gezogen? Hier mal ein kurzer Rückblick auf das, was uns der Whistleblower Anders in der letzten Folge von Cannabis Cowboys erzählt hat. Er sagte, Juicy Fields wurde von einem Mann aus St. Petersburg gesteuert. Sein Deckname Paul Bergholz.
Paul organisiert und leitet alles. Er hat die Kontrolle über alle Gelder, alle Schlüssel, alle Zugänge und niemand kann ihm widersprechen.
Nach dem Zusammenbruch von Juicy Fields habe sich Paul in die Karibik abgesetzt, so der Whistleblower.
Und tatsächlich, im karibischen Inselstaat Dominikanische Republik konnten die Strafverfolger im April einen Mann verhaften, den sie für den Drahtzieher von Juicy Fields halten. Einen Russen namens Sergei B. Ihm soll später in Spanien der Prozess gemacht werden.
Kevin Shakir von Danmark Radio hat diesem Mann viel Recherchezeit und einen fünfteiligen Podcast gewidmet, Das Phantom aus Russland. Er hat auch herausgefunden, dass das Umfeld von Sergei B. schon vor Juicy Fields an zwei großen Betrugsfällen beteiligt war. Einmal ging es um Müllrecycling, das andere Mal um eine Kryptowährung. Und immer verloren viele Leute viel Geld.
When you're able to launch such big projects.
Hier ist einer in der Lage, große Projekte durchzuziehen und doch immer wieder zu verschwinden. Er ist auch in der Lage, auf ausgeklügelte Weise große Geldmengen in Kryptowährungen zu bewegen. Deshalb stellt sich die Frage, ist dieser Typ wirklich ein Einzeltäter oder ist er Teil von etwas Größerem?
Kevin Shakir ist es gelungen, mit dem inhaftierten Sergei B. in Kontakt zu treten. Die Kommunikation lief per E-Mail über einen Anwalt. Dabei wirkt B. wie jemand, der seine Lage nicht besonders ernst zu nehmen scheint. Einmal bittet er den Journalisten sogar, ihm doch ein paar Joints ins Gefängnis zu schicken. Er würde sich schrecklich langweilen. Doch auch die Machtverhältnisse bei Juicy Fields waren Teil des Mailverkehrs, von dem Kevin Shakir uns Screenshots vorgelegt hat.
Bei der Frage, wer dieser Mann wirklich ist, fand ich seine Antwort interessant. Er schrieb einmal, letztlich saß ich auch nur an einem Schreibtisch. Und an einem noch größeren Schreibtisch saß der Mann, dem ich unterstellt war. Der hatte im Gegensatz zu mir sogar sein eigenes Büro.
Und Ob das jetzt die Wahrheit ist oder ob sich der inhaftierte Sergej B. einfach nur schützen möchte, das werden vielleicht eines Tages Gerichte klären. Auch wir hatten in Cannabis Cowboys ja bereits die Frage nach möglichen Hintermännern in Russland gestellt, leider ohne befriedigende Antwort.
Das Thema hat auch Gabriela Keller vom Investigativportal korrektiv.org beschäftigt. Schließlich sind Russland-Kenner überzeugt, dass man für Projekte in der Größenordnung von Juicy Fields die Zustimmung der Politik braucht.
War Sergej B. also im Auftrag des Kreml tätig, sozusagen für Wladimir Putin? War Juicy Fields also ein Projekt, von dem der russische Staat profitiert hat?
Gabriela Keller von Korrektiv sagt, die Recherchen haben keine 100-prozentigen Beweise für diese These erbracht. Und doch gäbe es eine Reihe von Erkenntnissen, die zumindest einen Zusammenhang nahelegen.
Als Beispiel erzählt Keller die Geschichte von Vitali M., der unter dem Decknamen Wassily Kandinsky zur Führungsriege von Juicy Fields gehörte. Bei ihrer international koordinierten Razzia im April dieses Jahres wollte ihn die Polizei eigentlich verhaften, traf ihn unter seiner Meldeadresse aber nicht an. Gemeldet war Vitali M. im russischen Haus in Berlin. Das ist so etwas wie die offizielle Kulturbotschaft des russischen Staates, ähnlich wie das British Council, das Institut Français oder das deutsche Goethe-Institut.
Das könnte darauf hindeuten, dass er dort Helfer hatte, weil irgendwoher muss er ja eine Bestätigung gehabt haben, dass er eben dort wohnhaft ist. Die braucht man ja, wenn man eine Meldeadresse angibt im Einwohnermeldeamt, da muss man ja einen Mietvertrag haben.
Konfrontiert mit diesen Ergebnissen wies das russische Haus jede Verantwortung von sich, sagt Gabriela Keller.
Das russische Haus hat uns das gegenüber bestritten. Die haben gesagt, dass der wohl das gefälscht haben muss oder falsche Tatsachen behauptet haben muss. Und sie würden jetzt ganz viel mehr kontrollieren, damit sie doch nicht nochmal in so eine peinliche, betrügerische Angelegenheit hineingezogen werden könnten.
Bei der Razzia im April konnte Vitali M. entkommen. Heute lebt er im für ihn sicheren Russland. Auch dort gibt es laut Gabriela Keller Hinweise auf eine Nähe zur Politik.
Er hat kurz nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine eine Drohnenfabrik gegründet, auf der aktuell das Wappen des russischen Verteidigungsministeriums abgebildet ist und dazu in großen Buchstaben: Der Sieg wird unser sein.
In ihrem Bericht führt Keller weitere Hinweise an. Und auch wir hatten in Cannabis Cowboys ja oft von der russischen Spur gesprochen. Doch so interessant und plausibel diese Hinweise auch sind, wirklich bewiesen ist eine Verbindung zwischen Juicy Fields und der russischen Politik damit noch nicht.
Viele Anleger haben alles verloren, was sie hatten.
Jetzt also zu Lars Olofsson, dem schwedischen Anwalt. Er verspricht, für all diejenigen zu kämpfen, die bei Juicy Fields Geld verloren haben.
Frida Svensson und Erik Wisterberg, Investigativreporter bei der schwedischen Zeitung Svenska Dagbladet, haben dem Mann mal kräftig auf den Zahn gefühlt.
Das Ergebnis ist ein vierteiliger Podcast auf Schwedisch mit dem Titel Der Retter. Den Link findet ihr in den Shownotes.
Olofsson hatte versprochen, Sammelklagen vorzubereiten gegen all jene, die das System Juicy Fields möglich gemacht haben. Darunter Facebook, wo Juicy Fields Werbung machte. Und zahlreiche Banken, die das Geld der Anleger an Juicy Fields weiterleiteten.
Um Teil der Sammelklage zu werden, mussten betrogene Anleger eine Gebühr von anfangs 100 Euro zahlen, später waren es dann 150. Mehrere tausend Opfer machten mit und zahlten.
Um zu beschreiben, was die beiden Journalisten über den Anwalt herausgefunden haben, benutzen sie einen Ausdruck, den wir auch in Cannabis Cowboys mehrfach verwendet haben. Potjomkinsche Dörfer. Hier, zur Erinnerung, ein kurzer Ausschnitt aus der Folge 8 unseres Podcasts.
Potjomkinsche Dörfer. Der Begriff ist fast 250 Jahre alt. 1787 machte sich die russische Zarin Katharina die Große auf zu einer langen Reise, um die Krim zu inspizieren. Ein Gebiet, das Russland gerade in einem Krieg erobert hatte.
Der Statthalter der Zarin dort war ein Mann namens Grigori Potjomkin. Er war ein Fürst und Feldmarschall und außerdem Katharinas Liebhaber.
Potjomkin wollte die Zarin beeindrucken und sie glauben lassen, die neu eroberten Gebiete seien wohlhabend und schön, während sie in Wirklichkeit arm und heruntergekommen waren.
Potjomkin griff zu einem Trick. Er ließ ganze Dörfer errichten, die nur aus hübschen Fassaden bestanden. Und all das nur, um Katharina glauben zu lassen, es sei alles in bester Ordnung, während sie mit ihrer Kutsche vorbeifuhr.
Wie weit Potjomkins Täuschung ging, ist unter Historikern bis heute umstritten. Der Name aber blieb haften. Und noch immer, 250 Jahre später, spricht man von Potjomkinschen Dörfern, wenn man über eine besonders ausgeklügelte Täuschung redet. Über den Versuch, Menschen etwas vorzugaukeln, das es gar nicht gibt. Frida Svensson sagt uns, warum Potjomkinsche Dörfer auch in der Geschichte des schwedischen Anwalts eine Rolle spielen.
As we have heard in your podcast, Juicy
Ihr habt ja in eurem Podcast erzählt, wie Juicy Fields Menschen in ganz Europa betrogen hat. Sie haben dazu eine hübsche Fassade errichtet, ein Potjomkinsches Dorf. Wir sind der Meinung, dass es in dieser Geschichte noch ein weiteres Potjomkinsches Dorf gibt, errichtet von Lars Olofsson, dem schwedischen Anwalt.
Fridas Kollege Erik Wisterberg beschreibt die hübsche Fassade des schwedischen Anwalts.
Yeah, you know, he markets himself as this.
Er stellt sich dar als Superanwalt mit 15 Jahren Erfahrung beim Aufdecken internationaler Betrugsfälle. Er sagt, er sei ein ehemaliger Elitesoldat und habe für den schwedischen Militärgeheimdienst gearbeitet. Aber nichts von all dem ist wahr.
But nothing of this is true.
Blickt man dagegen hinter die Potjomkinsche Fassade, so Erik Wisterberg, sieht man den wahren Lars Olofsson.
His real background involves.
In Wirklichkeit hat er eine Zeit im Gefängnis verbracht, wegen wirtschaftlicher Vergehen. Auch in diesem Jahr stand er wieder vor Gericht. Seinen Klienten hat er davon aber nichts erzählt.
Which his client didn't know about at all.
Und falls ihr euch wundert, Frida und Erik können jede ihrer Aussagen mit Dokumenten beweisen. Auch haben sie Lars Olofsson mit ihren Rechercheergebnissen konfrontiert. Der kündigte zwar an, die Veröffentlichung ihres Podcasts juristisch stoppen zu wollen, hat aber letztlich nichts unternommen.
Um ganz sicher zu gehen und um fair zu sein, haben wir Lars Olofsson noch einmal direkt kontaktiert. Wir haben ihn mit den Rechercheergebnissen der schwedischen Journalisten konfrontiert und ihn um eine Stellungnahme gebeten.
Olofsson hat geantwortet, ging aber nicht auf die angesprochenen Punkte und unsere Fragen ein. Stattdessen schrieb er, dass Journalisten nicht zu trauen sei. Und er behauptete, seit dem Start des Retter-Podcasts in Schweden mehr als 1000 neue Kunden gewonnen zu haben.
Zuletzt stand Olofsson im Juni vor einem schwedischen Gericht, bei dem es laut Frida und Erik um Steuervergehen ging. Er wurde in erster Instanz zu einer Geldstrafe verurteilt. Persönlich anwesend war er bei seinem Prozess nicht, erzählen die Journalisten. Stattdessen ließ er dem Gericht mitteilen, er habe Schweden verlassen und wolle im Ausland Asyl beantragen, weil er in seinem Heimatland kein faires Verfahren erwarte.
Die Verfahren, die Olofsson in Sachen Juicy Fields selbst angestrengt hatte, sind dagegen im Sande verlaufen. Sie wurden von den Gerichten abgelehnt. Olofssons Widersprüche und Berufungen blieben erfolglos.
Im Podcast Der Retter wird Olofsson als ein Glücksritter geschildert, der hofft, vom Juicy Fields Betrug selbst zu profitieren. Allein durch die Teilnahmegebühren für seine geplante Sammelklage könnte er fast 1 Million Euro eingenommen haben, schätzen die schwedischen Journalisten. Bezahlt wurde das Geld von Juicy Fields Opfern, die in dem Anwalt ihre letzte Hoffnung sahen.
Die Opfer wurden einst von Juicy Fields betrogen. Und jetzt sieht es danach aus, als würden sie erneut getäuscht.
Erik Wisterberg war das, der mit seiner Kollegin Frida Svensson einen Podcast über den schwedischen Anwalt Lars Olofsson gemacht hat.
Ihr merkt, es gibt viel Spannendes zu lesen und zu hören rund um Juicy Fields. In den Shownotes findet ihr einige Links.
Wir freuen uns, dass dieser große Betrugsfall auch in anderen Medien Aufmerksamkeit erhält. Respekt an die Kolleginnen und Kollegen, deren Recherchen uns der Wahrheit in dieser seltsamen Juicy Fields-Saga hoffentlich etwas näher bringen.
Damit sind wir am Ende dieses Updates von Cannabis Cowboys. Wir hoffen, dass es in Kürze Neues gibt in Sachen Anklageerhebung der Staatsanwaltschaften und werden uns dann natürlich wieder bei euch melden.
Und falls ihr interessante Neuigkeiten für uns habt, schreibt uns wie immer unter cannabiscowboys@ info@dw.com.